Ein Kapitel Offenbarung. Christoph hat es uns mitgebracht und ich möchte uns das gerne vorab einmal vorlesen. Und danach haben wir noch ein Lied und dann geht's auch schon, steigen wir schon ein in die Predigt. Offenbarung 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Ehre und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstoßen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der dem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich habe von Ewigkeit und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden.
Ich möchte zu Anfang beten. Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ende eines Jahres und da fragt man sich natürlich auch, was bringt das neue Jahr? Und wenn man in unsere Welt hineinschaut, die große Welt wie in die kleine Welt, auch im Siegerland, dann kann einem doch an der einen oder anderen Stelle Angst und Bange werden. Also die Amerikaner haben einen neuen Präsidenten gewählt, Krieg herrscht aller Enden. Auch wir haben eine Wahl vor uns und manches deutet darauf hin, dass das nicht gut ausgeht. Viele haben Angst, auch im Blick auf ein neues Jahr, was das wirtschaftlich bringt. Die Nachricht von der Zerstörung von mehreren hundert Arbeitsplätzen hier ganz in der Nähe, denke ich, ist auch zu euch vorgedrungen. Ich habe gestern auch mit Leuten gesprochen, deren Vater zum Beispiel seinen Job verliert und andere mehr. Und andere haben ihren lieben Menschen verloren und fragen sich, wie wir das im nächsten Jahr, auch einen lieben Bruder, von dem ich gehört habe, der auch sich für das Reich Gottes in vielfältiger Weise eingesetzt hat, ist mit 61 Jahren gestorben und er lässt 5 Kinder. Vielleicht geht es dir persönlich in der Situation auch so, dass du denkst, ja, das, was wir eben gesungen haben, Angst und Pein, das ist eigentlich genau die Gefühlslage, in der ich mich persönlich befinde. Angst, Hoffnungslosigkeit, vielleicht sogar Resignation. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wer hat sozusagen meine Zukunft in der Hand? Wer hat sie im Griff? Man hat manchmal den Eindruck, gerade vielleicht vor Corona und vor diesen ganzen Kriegen, hat man den Eindruck, ja, wir haben das Ganze einigermaßen im Griff. Die Wirtschaft und die Welt, ja, eigentlich kann uns nichts Schlimmeres passieren. Und dann kam Corona und dann die Kriege und jetzt auch die Wirtschaftskatastrophe. Und man merkt, gerade auch unter jungen Leuten, hat man den Eindruck, dass eine große Unsicherheit ja, sich breit macht, weil die Welt, die man vielleicht von den Kindern oder von den Eltern kannte, nicht mehr da ist. Und dann fragt man sich, ja, wer hat denn die Welt im Griff? Corona, eine Krankheit oder das Schicksal? Ja, und geistig gesehen können wir sagen, ja, ja, anscheinend der Fürst dieser Welt, der irgendwie ja, richtig dreinschlägt. Und deswegen glaube ich, habe ich den Eindruck zumindest, dass auch unter Christen sich eine gewisse Resignation und Entmutigung breit macht. Weil letztlich geistlich gesehen, zumindest in vielen Gemeinden, ist ja nicht Erweckungsluft. Keine blühenden Landschaften sind zu erkennen. Die Christenheit nimmt ab in Deutschland und auf rasantem Niveau. Und dann fragt man sich, ja, wo ist denn Gott? Wo ist derjenige, den man vielleicht aus Kindertagen kennt, dessen Geschichten man gelesen hat? Was ist denn mit dem? Bin ich dem Ganzen irgendwie hilflos ausgesetzt? Ähnliches haben sehr wahrscheinlich auch Christen im Ende des ersten Jahrhunderts ja, einfach gedacht. Sie lebten in einer Zeit, wo es einen Mann namens Domitian gab, der in Rom das Sagen hatte. Anfang schien seine Herrschaft noch einigermaßen sich positiv darzustellen, aber das änderte sich schon sehr schnell. Er verurteilte ja, auf die geringste Anschuldigung hin Menschen, um deren Vermögen einzuziehen. Und er war auch der erste Kaiser, der sich ganz offiziell 86 nach Christus als Gott verehren ließ. Amtlich ja, wurde er mit Gott, der Herr, angeredet. Sein Thronsitz war Göttersitz. Ja, er beanspruchte in jeder Art und Weise Verehrung, sogar in seiner Abwesenheit musste man, wenn man an diesen Thron vorbeiging, dann Ehrerbietung ja, erweisen. Sogar Tiere wurden dressiert, Ave Caesar zu rufen. Rufdichter ja, dichteten Texte wie siehe, da ist Gott, da ist er, vom Vater im Himmel eingesetzt, mit der Vollmacht auf glücklicher Erde zu herrschen. Und kaiserliche Sendschreiben begannen mit den Worten, der Herr unser Gott befiehlt. Jetzt könnte man meinen, ja, das ist in Rom und die Offenbarung ist ja geschrieben an bestimmte Gemeinden der scheinbaren Provinz. Wir haben jetzt eben gehört, Provinz Asia, das ist jetzt nicht Asien wie Indien oder China, sondern es war eine bestimmte römische Provinz, die sich in der heutigen Westtürkei befindet. Hier seht ihr das. Und in dieser Provinz gab es dann diese Gemeinden und jetzt könnte man meinen, ja, Rom ist weit weg, der Kaiser, der da wirkt und handelt, diese 7 Gemeinden werden sehr wahrscheinlich von den Machenschaften dieses ja, Diktators, dieses Schlechters ja irgendwie nicht betroffen sein. doch weit gefehlt. Gerade in diesem Gebiet war eine Gegend, gerade diese Städte, wo diese Gemeinden waren, an die die Offenbarung geschrieben sind, diese Städte waren Vorreiter in Sachen Kaiserkult. Und eine Gemeinde bzw. eine Stadt lief den anderen wirklich den Rang ab, und das war Ephesus. Sie trug den Ehrennamen, ja, kaisertreue Stadt, kaiserliche Tempelhüterin. In diesem Tempel gab es ein riesiges, kolossales Bild in vierfacher Lebensgröße vom Kaiser, und darunter stand dann auch als Hinweis, wem Ehrerbietung und Heil zu geben ist, dem göttlichen Alleinherrscher und erlauchten Kaiser Domitian. Und mit der Eröffnung jedes Kaisertempels und jeder dieser sieben Städte gab es also Kaisertempel, das heißt, es gab natürlich noch andere Tempel zu irgendwelchen anderen Gottheiten, aber in jeder dieser Stadt gab es einen riesen Kaisertempel, wo dieser Domitian als Gott verehrt wurde. Und mit diesem Tempel zog dann eben eine bestimmte Priesterschaft ein, die genau darauf achtete, sozusagen als Mittelsmann zu Rom und zum römischen Kaiser galt, die genau darauf aufpassten, dass dieser Kaiserkult umgesetzt werden sollte. Und diese Priesterschaft tat sich dann auch hervor, auch in Sachen Christenverfolgung. Der römische Staat war jetzt nicht so, dass er alleinige Anbetung für sich forderte. Also jeder konnte im Prinzip auch seiner Religion einhergehen. Aber ganz klar war deutlich, neben der eigenen Religion, die man ausübte, dem eigenen Gott, den man anbetete, war von jedem Bewohner des römischen Reiches wurde erwartet, dass man eben diesen Kaiser auch anbetete. Jesus allein, das ging gar nicht. Und dann kann man sich vorstellen, was das bedeutete für die Christen dort, unter welchem Druck sie standen. Und wenn man dann in Kapitel 2 die einzelnen Texte sich anschaut, dann sieht man schon, in einzelnen Orten gab es nicht nur Druck, sondern sogar Leute, die für ihren Glauben schon gestorben sind. Da kann man natürlich auch fragen, wer hat jetzt hier das Sagen? Scheinbar eben dieser Kaiser in Rom, der hat das Sagen, der setzt auch seinen Willen, eben die Anbetung von sich auch um. Und da könnte man jetzt auch sagen, in welcher Gefühlslage standen die Christen damals? Sehr wahrscheinlich in ähnlichen wie viele von uns auch heute. Man ist resigniert, entmutigt, weil man den Eindruck hat, man ist ja irgendeiner fremden Macht hilflos ausgesetzt. Was brauchen wir heute, was brauchen die Christen damals in so einer Situation? Ich denke, genau das, was am Anfang unseres Textes steht. Das erste Wort, was wir eben gehört haben, ist Offenbarung. Und dieses Wort gibt dem ganzen Buch, dem letzten Buch der Bibel, dann auch den Titel, Offenbarung. Ich glaube, das ist das auch, was wir brauchen in unserer Zeit, dass wir uns von unseren Gefühlen, die uns letztlich in Resignation, Verzweiflung und auch Panik treiben wollen, dass wir uns davon nicht prägen lassen, sondern dass wir uns an ein Wort halten, eine Offenbarung, die nicht von irgendwo herkommt, nicht irgendjemand gesagt hat, sondern Offenbarung von dem lebendigen Gott. Dass uns letztlich die Zukunft, vor der wir vielleicht Angst haben, die wie ein Berg vor uns steht, die uns in Panik geraten will, dass wir dieser Zukunft nicht panisch, ängstlich hinzugehen, sondern wirklich mit Hoffnung und Zuversicht. Und wenn wir dann jetzt uns in die ersten Verse hinein befinden, was wir in diesen ersten Kapiteln schauen, dann lesen wir, und ich lese dir diesen ersten Vers auch nochmal vor, ein bisschen aus einer wortwörtlichen Übersetzung, Offenbarung 1, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Zwei Worte fallen hier auf. Einmal das Wort muss und zum anderen das Wort bald. Das Wort muss spielt in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, eine ganz große Rolle. Und das ist eben wichtig im Blick auf die Adressaten dieses Buches, die ja unter gehörigem Druck stehen. Die den Eindruck haben, die Geschichte schreibt irgendein Kaiser in Rom oder irgendjemand anderes. Die Zügel in der Hand, die hat Domitian, der macht Geschichte. Aber das wird hier deutlich, nicht irgendwelche Herrscher oder vielleicht auch der Fürst dieser Welt, Satan, hat das Sagen. Nicht er tut das, was er meint tun zu müssen, sondern all das, was damals passierte, was die Christen damals erlebten und was auch in der Zukunft aus ihrer Sicht geschehen wird und auch in unserer Zukunft geschehen wird, das steht unter dem göttlichen Muss. Und das, was in unseren Augen vielleicht häufig krumm und schief aussieht und wo wir denken, ja, das kommt aus Teufels Küche und der versucht seinen Plan irgendwie umzusetzen, sehen wir an ganz vielen Stellen in der Bibel, ist von der göttlichen Seite ganz anders einzusehen. Es fängt schon mit Josef, diese Josefsgeschichte an. Ihr habt es böse mit mir gemeint, ihr hattet euren Plan, aber Gott hat es gut gemeint. Und er hat all die Kleinigkeiten, selbst die schlimmsten Dinge, die die Brüder sich ausgedacht hatten und auch später irgendwelchen Potiphas oder irgendwelche anderen Leute dazu hineingenommen, damit nicht die Pläne von den Brüdern oder von Potiphar oder seiner Frau umgesetzt werden, sondern das, was Gott wollte, was umgesetzt wird. Da sehen wir schon, das Göttliche muss. Und am deutlichsten wird das natürlich an Jesus. Als er nach Jerusalem ging, sich auf dem Weg, aus der Sicht der Jünger, auf den Thron Davids sich machte, machte Jesus deutlich, es wird ganz anders laufen. Aber denkt jetzt nicht, dass dann letztlich meine Sache, das Reich Gottes, untergeht, sondern wie beginnt er diese Vorhersagen dessen, was passieren wird in den nächsten Wochen und Monaten? Der Menschensohn muss verfolgt werden, gekreuzigt werden. Auch da sehen wir dieses Muss. Letztlich nicht... die Wirkung oder der Wille oder der Plan der Führer des Volkes oder von Herodes oder von irgendjemand anderes, der seinen Plan irgendwie durchziehen will oder von Judas, der eben Kohle haben wollte, ist der Grund dafür, dass Jesus am Kreuz endet, sondern dahinter steht das Göttliche muss, ein göttlicher Plan. Und deswegen muss auch alles andere und weitere, was auch im Blick auf unsere Zukunft im nächsten Jahr geschieht, auch in der Christenheit geschieht, auch in der Gemeinde geschieht, was in unseren Augen krumm und schief sich vielleicht abspielt, das ist an Gottes Thron vorbeigegangen. Und deswegen kann jeder Mensch, der sich wirklich auf den lebendigen Gott verlässt, ganz gelassen und sicher sein. Er ist nicht in der Hand irgendeines Machthabers, nicht in der Hand einer Krankheit oder irgendwelchen fremden Mächten, sondern er ist in der Hand dessen, der die Macht hat. Was Gott will, sich vornimmt, das geschieht, das muss geschehen. Und es geschieht bald. Da haben wir natürlich ein bisschen Probleme mit. So ein bisschen in Klammer, Vers 1 und 3. Ja, es muss bald geschehen und, wie es dann Vers 3 heißt, denn die Zeit ist nahe. Man nennt das das prophetische Bald. Das heißt, aus der Sicht Gottes geschieht vieles bald. Ich habe das mal an einem dieses Beispiels deutlich versucht zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne in die Berge fährt, ich gehöre dazu, und dann ist man auf dem Berg und dann sieht man in die Ferne und dann hat man den Eindruck, zwischen diesen Bergketten, da sind vielleicht 100 Meter zwischen. Das sieht so nahe aus, aber wenn man dann sozusagen ein Teleskop Platz einnimmt, dann merkt man, wie weit diese Täler, die von diesem Blickwinkel ganz nah aussehen, dicht beieinander liegen, wie weit die auseinander liegen. Und so ist es im Prinzip auch mit vielen Dingen, die wir in der Bibel finden. Es sieht so aus, von diesem Blickwinkel, dass das alles nah hintereinander kommt, aber von Gottes Perspektive, in Wirklichkeit, liegt das weit auseinander. Und das sehen wir vor allem in der Offenbarung, denn Offenbarung hat eigentlich zwei entscheidende Ereignisse. Und das eine Ereignis ist der erste Advent. Das feiern die meisten Leute in der Adventszeit. Man bereitet sich auf das erste Kommen Jesu zu und ist voller Erwartung, was an Weihnachten dann für Geschenke kommen und so weiter. Aber Advent bedeutet jetzt eben nicht nur, dass wir uns auf Gott und sein erstes Kommen vorbereiten als kleines Kind in der Krippe, sondern eben auf seine Wiederkunft. Und diese Zeit wird eigentlich in der Offenbarung an ganz vielen Stellen beschrieben. Und es gibt eigentlich nur einen Zeitraum an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Offenbarung gelesen habt. Da gibt es eigentlich nur eine Zeitangabe. Jetzt würde ich sagen, das steht auch 3,5 Jahre, 1260 Tage und 42 Monate. Wer ist denn gut in Mathe? Wie viel sind 3,5 Jahre in Tagen? 1260 Tage. Und wie viel sind 3,5 Jahre in Monaten? 42 Monate. Das ist eigentlich eine Zeit. Und in der Offenbarung spielen diese Zeiten sind die Zeitangaben sehr stark symbolisch gemeint. Hier finden wir zum Beispiel auch die Zahl 7, die 7 Geister, als Zahl der Vollkommenheit. Dann auch die nächsten Kapitel werden die Siegelgerichte beschrieben, die Posaunengerichte, auch Zahl 7. Und 3,5 Jahre im Gegensatz zu diesen 7, der Zahl der Vollkommenheit, ist die Zahl der Gebrochenheit. Und ihr werdet finden in der Offenbarung, dass diese Zeitangabe einmal bezogen ist auf die zwei Zeugen, Sinnbild für die Gemeinde, die ihre Berufung hat, Jesus zu bezeugen in dieser Welt. Die 3,5 Jahre ist die Wirkung des Antichristen. Die 3,5 Jahre ist die Wirkung des Teufels, Kapitel 12. Die 3,5 Jahre beziehungsweise die 1260 Tage ist die Bewahrung des Volkes Gottes in der Wüste, auch Offenbarung 12. Die gleiche Zeitangabe, und in dieser Zeit, diese Zeit ist letztlich die Verbindung zwischen dem ersten Kommen, dem eigentlichen Sieg Jesu mit seinem Tod am Kreuz, was die Grundlage dessen ist, wovon wir leben und worauf wir leben, nämlich Jesus wird als Lamm Gottes wiederkommen und seinen Sieg in Empfang nehmen und eben den zweiten Kommen. Und das geschieht eben bald. Obwohl es jetzt schon über 2000 Jahre eben so abläuft. Das ist Gottes Sicht. Das ist das Erste, was wir in diesem Text dann sehen. Und dann schließt dieser Einstieg in diesen Brief mit dem Vers 3, glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und das ist wichtig, gerade im Blick auf die Offenbarung. In der Offenbarung geht es letztlich nicht darum, dass ich, plötzlich erkenne, was in Zukunft passieren wird, irgendwelche Zukunftsaussagen, sondern das Ziel der Offenbarung ist, dass ich ermutigt werde, wirklich Jesus zu vertrauen in allen Dingen. Die Offenbarung ist in erster Linie eine große Ermutigung für dich und mich, unserem Gott und Heiland treu zu sein. Das Wort, die drei Begriffe, die hier geschrieben sind, sind Partizipien, auch in einer bestimmten grammatikalischen Art, die deutlich machen, dass es da jetzt nicht nur um einmaliges Hören geht, sondern um immer wiederkehrendes Hören. Das heißt, glücklich zu nennen, der auch durchhält bis zum Ende, ist derjenige, der hört, der dann auch das liest und das dann auch behält. Und das bedeutet nicht nur, dass ich das vom Kopf her bewahre, sondern letztlich auch tue und umsetze in meinem Leben. Das heißt, die Offenbarung, das Positive dessen, was wir in der Offenbarung finden, wird nur in unserem Leben sich als gut und als hilfreich erweisen, wenn ich diese Offenbarung lese, wenn es mich prägt und beeinflusst und wenn ich das, was ich erkannt habe aus der Offenbarung, auch in meinem Leben umsetze. Dann entwickelt es seine Kraft und die Power, die ich brauche, um durchzuhalten, auch im Blick auf die Zukunft. Deswegen glücklich zu nennen ist der, dessen Neugier jetzt nicht letztlich befriedigt wird, sondern das, was Gott ihm sagen will, dir und mir sagen will, auch umsetzt. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz letztlich auch für jede Predigt, für jede Bibelarbeit, für jede stille Zeit. Dass du das nicht nur deswegen machst, deine Eltern das wollen oder aus irgendwelchen Pflichtgefühlen, sondern mit diesem tiefen Wunsch zu lesen, zu hören, aufzumerken und dass dieses Wort dich prägt und die Hilfe gibt für den Tag. Oder jetzt sonntags, dass du in den Gottesdienst gehst, ich brauche Ermutigung, Stärkung für die Woche. Und Herr, gib mir Offenbarung, die mir hilft, im Alltag, morgen, wenn ich wieder auf der Arbeit bin oder mit schwierigen Menschen zu tun habe, mich an dieses Wort halte und dass du mich tröstest und ermutigst. Darum geht's. Und dann kommen wir sozusagen zu der Einleitung. Das finden wir eigentlich in ganz vielen auch anderen Briefen, das ist ganz wichtig im Blick auf die Offenbarung, dass wir einfach registrieren, dass diese Offenbarung ein Brief ist. Und das Prinzip von Briefen ist ja, dass jemand diesen Brief schreibt und dieser Brief an jemanden ergeht. Konkret hier 7 Gemeinden und die Art und Weise der Auflistung erfolgt nach dem Postweg, wo die Post sozusagen hergegangen ist. Sie fing eben in Ephesus an und endet in Laodicea. Das ist also ein bisschen der Hintergrund. Und diese Gemeinden waren konkrete Christen, die damals im ersten Jahrhundert gelebt haben. Und das Prinzip von Briefen ist natürlich, dass der Empfänger normalerweise versteht, was der Absender des Briefes mir sagen will. Also normalerweise schreibt man einen Brief jetzt nicht irgendwie hieroglyphisch, nicht verstehend, sodass man im Prinzip eine besondere Erklärung oder Übersetzer braucht, sondern die meisten Briefe werden geschrieben, sodass der andere das versteht, was ich sagen will. Für uns ist deswegen die Offenbarung manchmal sehr schwierig, weil wir eben nicht die direkten Empfänger sind. Und deswegen das häufig nicht verstehen, weil wir die Hintergründe nicht wissen und kennen der Leute damals. Und weil wir häufig auch das Alte Testament nicht so gut kennen. Es gibt viele Bezüge in der Offenbarung, gerade zum Buch Daniel, vor allem Kapitel 7 oder auch andere Beispiele, und das kennen wir nicht so. Das war bei den anderen, den Christen damals anders. Die kannten das Alte Testament, weil das auch die einzige Bibel war, die sie eben auch hatten. Also, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was da in dieser Einleitung steht, die Empfänger haben wir ja schon gesehen, 7 Gemeinden in der damaligen Westtürkei und menschliche Absender ist Johannes, er war einer der Jünger Jesu, der Sohn des Zebedäus, der Lieblingsjünger Jesu, zumindest wenn wir das Johannesevangelium lesen. Er war nach altkirchlicher Überlieferung in Ephesus tätig, aber jetzt am Ende seines Lebens, wo er dieses letzte Buch der Bibel schrieb, in Patmos, in Gefangenschaft. Und wenn wir dann lesen, was er dann weiterschreibt, Johannes, den 7 Gemeinden, Gnade und Friede von dem, der da ist und der war und der da kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus. Viele sagen, dass Dreieinigkeit die Empfindung der Kirche ist, vor allem der katholischen Kirche. Aber wir finden hier in diesem Text ganz viele Hinweise, dass Dreieinigkeit etwas absolut Biblisches ist. Es fängt an mit Gott, dem Schöpfer, der da war, der ist und der da kommt. Dann von den sieben Geistern. Es ist die Fülle, eben Zahl 7, des einen Geistes, der dann jeder der sieben Gemeinden was Besonderes zu sagen hat. Keine Gemeinde ist ohne seine Stimme, seine Kraft. Selbst Laodicea nicht, die letzte auch nicht. Und das Interessante ist, dann am Ende kommt Jesus und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt und gemerkt habt, auch bei der Schriftlesung, dass einerseits ja gesagt wird, siehe, ich bin der Anfang und das Ende, Vers 8. Der Omega spricht der Herr Gott, der ist und der wer und der kommt, der Allmächtige. Ganz klarer Hinweis auf Gott in Allmächtigen, Gott in Vater und am Ende lesen wir auch von Jesus, fast der letzte Vers unseres Kapitels, die gleiche Aussage bezüglich Jesus Christus, wo es dann in Vers 17 heißt, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das heißt, auch das, diese Wahrheit sehen wir, die Grundlage christlichen Glaubens ist, dass es nicht nur Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, aber diese drei eben keine drei verschiedenen Götter sind, sondern eben eins sind. Wie Vater und Sohn eins sind, das sagt Jesus ja auch den Aussagen in Johannes-Evangelium, das entdecken wir und sehen wir hier auch. Im Mittelpunkt dieser Dreieinigkeit, dieses Grußes steht aber natürlich Jesus Christus, seine Person, was er ist und getan hat und tut. Und da wird natürlich herausgestellt, dass er der Herrscher, der König der Erde ist. Immer wieder sehen wir im Blick auf die Situation der Christen damals, herausgestellt, nicht Domitian ist der das Sagen hat, sondern Herrscher, nicht nur über die Könige der Welt allgemeinen, sondern eben auch über den Gottkaiser in Rom ist Jesus Christus. Er hat das Sagen. Und bezeichnenderweise bleibt es dann nicht beim Gruß, sondern die Beschreibung Gottes, vor allem Jesus, mündet dann in das Lob und die Verherrlichung Jesu ein. Und das ist schon herausragend. Er ist der Herrscher, er ist der Erste von den Toten. Und das ist eben das Interessante, dass Jesus uns zu einem Königtum, zu Priestern für Gott gemacht hat. Und es ist interessant, weil deutlich wird, dass die Rettung, die ja auch in den Versen beschrieben wird, dass er uns erlöst hat, erkauft von unseren Sünden, Vers 5, denn der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, dass das, was Jesus getan hat bei seinem ersten Kommen als kleines Kind in der Krippe und dann als Gekreuzigter, immer ein Ziel hat, das darüber hinausgeht, dass wir jetzt Gottes Kinder sind, dass wir geliebt sind bzw. erlöst sind und Vergebung unserer Sünden haben. Wenn das das einzige Ziel wäre, dann könnte man meinen, warum hat Gott uns dann nach unserer Bekehrung nicht direkt gegen den Himmel gebeamt? Hat er aber nicht gemacht. Weil es eben nicht nur darum geht, wir sind erlöst, wir sind geliebt, und dann fertig für den Himmel, sondern das Ziel ist eben mehr als das. Gemeint ist nicht geliebt und erlöst zu nichts, sondern Priester zu sein für Gott. Das ist unsere Bestimmung. Und was das heißt, wird auch im Zusammenhang auch der Offenbarung deutlich. Das bedeutet zum einen, dass Priester zu sein, Leuchter zu sein ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, woher das herkommt. Es gab Leuchter, auch im Tempel in Jerusalem, der jetzt schon zerstört war. 70 nach Christus ist der Tempel ja zerstört worden. Aber dieser Tempelleuchter, der wurde ja natürlich nicht irgendwie von der Öffentlichkeit im Allgemeinen gesehen. Das heißt, dieses Gerät, dieses Tempelleuchter, der wir ja sind, der wurde nicht zu missionarischen Mitteln benutzt, nach draußen sozusagen, sondern der war nur im Tempel sichtbar. Der Leuchter brannte vor Gott. Jesus hat mal gesagt, so dieser Frau am Jakobsbrunnen, der Vater will solche haben, die den Geist und der Wahrheit anbeten. Das heißt, die Antwort dessen, was Jesus für uns getan hat, ist in erster Linie, dass wir ihn anbeten. Anbetung ist das große Thema der Offenbarung. Deswegen das wichtigste Kapitel in der Offenbarung ist Kapitel 5, wo Jesus von allen und jedem angebetet wird. Deswegen ist das wichtigste Gegenstand auch in der Offenbarung der Thron Gottes, wo Gott die Anbetung bekommt, die ihm gebührt. Und deswegen ist das Ziel von all unserem Leben auf dieser Welt als Christ in erster Linie, dass Gott angebetet wird. Auch Evangelisation hat das hauptsächliche Ziel, dass nicht nur du und ich den Gott anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat, der anbetungswürdig ist in jeder Beziehung, weil er heilig in jeder Beziehung außergewöhnlich ist, sondern dass auch andere Jesus die Ehre geben, die ihm gebührt. Und von daher merken wir dann das Zweite, was eben auch der Priester tun soll. Er soll ja die Verbindung zwischen Gott, dem er ja im Tempel begegnet ist, herstellen. Indem er das, was Gott ihm gezeigt hat und weitergegeben hat, dass er das an den anderen an die Leute weitergibt. Das heißt, Zeuge zu sein, Prophet zu sein, das ist ein wichtiges Prinzip und die wichtigste Aufgabe des Priesters. Und auch diese Linie zieht sich durch die ganze Offenbarung. Vor allem Kapitel 11, ich habe eben schon davon gesprochen, da werden die zwei Zeugen sinnbildlich für die Gemeinde Jesu dargestellt unter Druck und Verfolgung. Jesus bezeugen und ihn groß machen, sogar dafür sterben, wie ihr Herr auch. Und damit wird deutlich, was die Identität eines Jünger Jesu ist, eines Mitgliedes einer Gemeinde, was deine und meine Identität ist, was sich auch deckt mit der ganzen Bibel. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und bis an das Ende der Welt. Dafür werden die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Also, um es auf den Punkt zu bringen. Du bist erlöst, du bist geliebt mit einem bestimmten Ziel, Gott zu anbeten. Und vielleicht, wenn wir gleich auch noch ein paar Lieder singen, dann mach dir das bewusst, wenn du diese Lieder singst. Du tust das Wichtigste in deinem Leben, was deiner Bestimmung entspricht. Wenn du Anbetungslieder singst, auch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, dann bist du vor dem Thron Gottes. Gott wird geehrt. Du tust das, was deine Bestimmung ausmacht. Halte dir das vor Augen. Und immer wieder vor Augen, dass das das Belangvollste ist, was es auf dieser Welt gibt. Vermeintlich für die Menschen in deiner Umgebung ist das nur Singen. Aber das ist das Wichtigste, was ein Diener Jesu tun kann. Und sei Zeuge, dazu bist du berufen. Und aus dieser dreifachen Erfahrung, ich bin geliebt, ich bin erlöst und dann auch berufen, kommt dann das Lob heraus. Und hier wird deutlich auch wieder der Bezug zu der damaligen Zeit, wo es heißt, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Gewalt. Das sind Ausdrücke, die eigentlich nur dem Kaiser gebühren. Und findet diese Worte auch in Lobgesängen aus der damaligen Zeit, wo Kaiser und vor allem eben Domitian in dieser Art und Weise gelobt und geehrt werden. Hier gibt es nur einen, der diese Ehre bekommt. Von daher ist das ganz wichtig, gerade dieser Einstieg in die Offenbarung, auch im Blick auf die Zukunft. Am Ende der Zeit wird Gott nur noch geehrt. Aber hier schon auf der Erde und bereits jetzt in der Gegenwart, auch wenn es nur eine kleine Minderheit ist, eine dünne Stimme, aber sie gibt dem die Ehre, dem die Ehre letztlich gebührt. Aber nicht nur die Minderheit, die Christen ehren Gott. Und jetzt kommt die Wende in Vers 7 von der Gegenwart zum Zukünftigen und eben von dem Geliebten zu den Feinden. Denn nicht nur die Leute, die Jesus nachfolgen, ehren ihn, sondern wie es in Vers 7 heißt, siehe, er kommt mit den Augen, Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Das Sehen hier ist nicht ein Sattsehen an der Herrlichkeit und der Größe Jesu. Ist auch kein Aufsehen. Sehen wir in der Endzeit Reden Jesu. Wenn wir das alles sehen werden, was sollen wir dann tun? Wir sollen aufsehen auf Jesus, denn unsere Erlösung, nämlich Jesus, naht. Das ist kein Aufsehen, das ist auch kein Sattsehen an meinem Herrn und Heiland, sondern das ist entsetzt und das ist erzwungen. Sie müssen den ansehen, vor dem sie sich verkriechen. Am Ende der Offenbarung wird das beschrieben, angesichts der Gerichte wollen sie sich verkriechen vor dem Zorn Gottes. Aber hier müssen sie sehen. Und es betrifft alle Augen. Ohne Ausnahme. Jeder muss ihn sehen. Und jeder muss sich auch vor ihm beugen. Die Schläfrigen, die Spöttischen, die Frechen und die Höflichen. Sie werden ihn sehen, ohne Ablenkung und ohne Unterbrechung. Und nur ihn. Wir haben schon eben gehört, glücklich zu nennen, da merken wir diesen Gegensatz zwischen Vers 3 und jetzt Vers 7. Glücklich zu nennen ist der, der hört und liest. Und wer nicht hört und nicht liest, der muss sehen. Wer nicht hören will, der muss sehen. Und damit wird deutlich, jetzt ist Schluss mit Debattieren. Jetzt ist Schluss auch mit Predigen, mit Einwänden, mit Ausreden. Jetzt ist die Zeit des Werbens und des Suchens des guten Hirten, der dem Verlorenen nachgeht, zu Ende. Und deswegen ist es so wichtig, auch dieses Wort zu hören. Auch für sich selber, wenn ich das lese, zu fragen, ja, auf welcher Seite stehe ich? Gehöre ich zu denen, die glücklich zu preisen sind, weil sie hören, weil sie dem guten Hirten folgen? Wie es in Johannes 10, Vers 28 steht, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Gehöre ich zu diesen Schafen, die Jesus folgen, die auf ihn hören, das tun, was er sagt? Oder gehöre ich zu den anderen, die dann eines Tages ihn sehen werden, aber nicht als Retter und Heiland, sondern als Richter. Du hast jetzt und heute die Möglichkeit, diesem Herrn und Heiland zu begegnen, der auch dich geliebt hat, der auch für dich am Kreuz gegangen ist, der auch für dich alles getan hast, ihm als Heiland zu begegnen, damit du ihn nicht eines Tages bei seiner Wiederkunft als Richter begegnest. Und dann lesen wir dann zum Schluss weiter, wo Johannes dann ja, beschreibt, Vers 9 und folgende, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren, war auf der Insel Patmos. Er stellt das nochmal vor, wie er jetzt die ganze Offenbarung bekommen hat, auch die einzelnen besonderen Botschaften für die einzelnen Gemeinden und natürlich die ganze Offenbarung für alle sieben. Und was eben hier Johannes betont ist, dass er der Mitgenosse im Ausharren in Jesus ist. Damit wird deutlich, was die Gemeinde im Speziellen konkret ist. Sie ist nämlich Braut. Die Offenbarung hat ganz viele Gegensätze. Es gibt diese heilige Dreieinigkeit, von der haben wir schon gehört. Wir werden aber im Laufe der Offenbarung auch die teuflische Dreieinigkeit sehen und erkennen. Kapitel 12, der Teufel, der Satan, die alte Schlange. Dann Kapitel 13, das erste Tier, der Antichrist. Und dann das zweite Tier, sehr wahrscheinlich dann eben die Priesterschaft ist, die das erste Tier, den Kaiser, dann eben dafür sorgt, dass er angebetet wird. Das ist in Kapitel 13, die teuflische Dreieinigkeit, dieser Gegensatz, göttlich-teuflich. Aber wir sehen auf der anderen Seite auch zwei Frauen, die auch diametral gegenüberstehen. Die Hure Babylon. Völlig grenzenlos, entgrenzt, hurt sie mit allen und jedem. Sie hat keine Bereitschaft, sich unterzuordnen, vor allem Gott unterzuordnen, als Sinnbild für die Welt, die dann letztlich auch willenlos dem Antichristen sich hingibt. Und dem gegenüber steht die Frau, die eben für Israel und auch vor allem das geistliche Israel dann steht in Kapitel 12. Eben für die Braut, die dann auch in Kapitel 19 erscheint, wo dann der Bräutigam kommt, seine Braut holt. Ein Bild eben für die Wiederkunft, wo Jesus seine Gemeinde begegnet, mit ihr Gemeinschaft dann hat. Und damit wird auch deutlich, was letztlich das Ziel eben dieser Braut ist, was ihr Brautsein kennzeichnet, eben dass sie auf den Bräutigam wartet. Und das ist das eigentliche Problem der Christen damals. Klar, der Druck und die Schwierigkeiten einerseits, aber das ist ja meistens nicht der Schlüssel, warum Gemeinde Jesu untergeht oder zu Laodicea wird. Das eigentliche Problem liegt eigentlich nie im Äußeren, in den Umständen, im Druck und in Schwierigkeiten. Wenn das so wäre, dann würden wir was anderes lesen von unseren verfolgten Geschwistern, die in Iran oder Irak unter Druck stehen und verfolgt werden. Da wächst Gemeinde Jesu, da ist große Hingabe. Also es liegt nicht am Druck oder an Schwierigkeiten, an äußeren Faktoren, ob Gemeinde seiner Bestimmung nachkommt, sondern entscheidend ist, wie ich persönlich dazu stehe, ob ich wirklich ausharre, ob ich wartend bin, ob ich wirklich auf den Bräutigam warte und auf ihn fokussiert sind. Und ich glaube, das ist das Problem unserer westlichen Kultur. Und das fing schon damals an, dass man eben sich mit allem beschäftigte, vor allem gerade Laodicea. Man war reich, man hatte alles, man brauchte eigentlich nichts und man braucht vor allem Jesus nicht. Jesus war gar nicht mehr in der Gemeinde drin, er stand draußen vor der Tür. Und deswegen der Aufruf, wieder neu sich auf Jesus zu fokussieren, auf sein Kommen zu warten. Und die Zeiten, gerade auch in der westlichen Kultur, wo Gemeinde Jesu wuchs, wo sie Leidenschaft entwickelte, wo sie wirklich Jesus nachfolgte, waren immer Zeiten, wo die Gemeinde Jesu wirklich auf den Herrn wartete und sich an ihn orientierte. Deswegen, schau auf Jesus, vertraue ihm und sei wartend. Zum Schluss haben wir jetzt keine Zeit, uns noch konkret auch mit diesen einzelnen Dingen zu beschäftigen, wie Jesus als der Kommende vorgestellt wird, der ja auch der Herr der Gemeinde ist. Deswegen möchte ich jetzt nur auf zwei Punkte noch eingehen. Nämlich auf Leuchter und Stern. Dieser sieben goldene Leuchter, der hier beschrieben wird, kommt natürlich auch aus dem Alten Testament. Da gibt es diesen siebenarmigen Leuchter. Interessant ist aber auch, wenn man nicht nur diesen alttestamentlichen Bezug sieht, sondern auch weiß, dass bei Ausgrabungen in Ephesus solche riesigen Lichtständer gefunden wurden. Also sehr wahrscheinlich war es so, dass sie bei Kultfesten im Tempel um das Kaiserbild gestanden haben. Also es handelt sich dann also um einzelne im Ring oder im Halbkreis stehenden Lichtständer, in deren Mitte dann aber das Bild des Kaisers steht. Und hier wird eben deutlich, wer in der Mitte um diese Lichtständer steht. Und das ist eben nicht der Kaiser, sondern das ist Jesus. Und in ähnlicher Weise ist es eben auch mit den 7 Sternen. Man sprach damals vom 7 Gestirn. Das war Sonne, Mond und die 5 weiteren Planeten. Und nach weit verbreitetem Glauben war es so, wer dieses 7 Gestirn in der Hand hatte, der war der Lenker des Schicksals. Denn diese Gestirne, die lenkten die Welt. Deswegen waren Astrologen damals auch so angesehene Leute. Das ist ein bisschen der Hintergrund. So, wer diese 7 Gestirne in der Hand hatte, wer also Macht hatte über die Sterne, der hatte Macht letztlich über alle. Und es ist interessant, dass auch es auch Münzen gab, die eine seht ihr da, wo eben der Kaiser mit diesem 7 Gestirn in der Hand dargestellt wird. Als in der Pose eben des Weltherrschers, der das ganze Universum in der Hand hatte und damit das Schicksal der Welt. Aber hier wird deutlich in unserem Text nochmal Offenbarung. In einer Zeit, wo der Eindruck war, jemand andere hat alles in der Hand. Und überall, wenn man eine Münze hatte oder so, einem das sozusagen auch vor Augen war, wer das Sagen hatte. Dass man Offenbarung bekommt darin, wie die Dinge wirklich zu sehen sind. Wer wirklich das Sagen hat. Ich schließe mit einem Zitat von Adolf Pohl. Die Offenbarung verfolgt ein Thema, der kommende Christus. Dieses Kommen wird sich nicht wieder in Windeln ereignen, sondern mit den Wolken. Nicht mehr zur Lösung der Schuldfrage, sondern der Machtfrage. Nicht mehr zur Schaffung einer Gemeinde, sondern eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Es geht um die Durchsetzung der Alleinherrschaft Gottes in allen Räumen. Aber dies alles eben auf dem Boden des gewonnenen Entscheidung von Golgatha, ja, nämlich durch das Lamm. Das Leben vieler Christen ist heute leer geworden, weil es keine sie selbst überragende Ziele, keine großen Hoffnungen, keine großen Verpflichtungen mehr kennt und darum auch nicht den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Deswegen finde ich, ist die Offenbarung gerade das Buch für unsere Zeit, für eine resignierte Christenheit. Eine Christenheit, die sich in Angst und auch im Materialismus befindet. Wie den Blick auf den wiederkommenden Herrn zu erheben. Sich nicht in Angst und Panik verfallen zu lassen, sondern die Häupter zu erheben, weil man weiß hundertprozentig, dass die Erlösung naht. Und dass man das nicht für sich behält, sondern weitergibt und weiterzeugt, dass es Rettung gibt. Gerade den Menschen, die sich in Angst und Panik auch verzehren. Wir haben was zu sagen. Wenn nicht wir, wer denn dann? Und deswegen wollen wir auf Jesus schauen. Gustav Heinemann, auch in der Zeit, wo viele Herren kamen, hat mal auf einem Kirchentag es auf den Punkt gebracht. Die Herren dieser Welt, die gehen, unser Herr aber kommt. Auch der Putin kommt, geht, wird gehen und viele andere auch. Die Merkel ist auch gegangen und die anderen auch. Aber unser Herr kommt, der hat das letzte Wort und den wollen wir ehren. Mit Gebet schließe. Wir wollen dazu aufstehen. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du uns neu ermutigst, unsere Blicke wirklich zu dir zu erheben. Nicht zu schauen auf die Dinge, die uns Angst machen, auf die Welt, auf Menschen in unserer Umgebung, auf Politiker, auf Wirtschaftsdaten oder auf Krankheiten, sondern wir wollen auf dich schauen, Herr Jesus, mit dir rechnen. Wir wissen uns in deiner Hand geborgen. Du kommst mit deinen Plänen zum Ziel und du hast die Mittel und die Wege, das auch wirklich umzusetzen. Hilf doch, dass unser Leben einen Unterschied ausmacht in einer immer dunkleren werdenden Welt, dass man an unserem Leben sieht, Herr, wer wirklich das Sagen hat und dass es Licht und Zuversicht gibt für jeden. Danke dafür. Amen.